Ihr Lieben, am 31. Oktober jährt sich fast zum 500. Mal, dass Martin Luther seine 95 Thesen an die Schlosskirche in Wittenberg heftete. Er hatte begriffen, was es bedeutet, allein aus Gnade gerettet zu sein. Und dieses Leben voller Freiheit, ohne Gewissensbisse und ohne Ablassbriefe, wollte Martin nicht für sich behalten. 3 Jahre später, 1520, verfasste Luther den 30 Abschnitte langen Aufsatz von der Freiheit eines Christenmenschen. Ursprünglich galt dieser Aufsatz als ein Angebot an Papst Leo X., um sich mit Luther zu verständigen. Aber diese Schrift entpuppte sich als ein hochexplosiver Sprengstoff. Der Wunsch nach Freiheit schwappte in die Bevölkerung hinein und binnen weniger Wochen entbrannte ein Freiheitskampf, leider auch mit Waffen und Gewalt. Was damals in den Bauernkriegen passierte, war nicht das, was Luther gewollt hatte. Aber dass Jesus uns frei macht, das ist bis heute eine Botschaft, die hinaus muss, die weitererzählt werden muss, weil sie so gut ist. Wenn der Sohn Gottes euch frei macht, dann seid ihr wirklich frei. Nur dann seid ihr wirklich frei. Für mich ist das einer der wunderbarsten Sätze, der im Neuen Testament steht. Von diesem Ruf nach Freiheit atmet sozusagen das Neue Testament. Jesus ist gekommen, um die Ketten zu sprengen, die uns immer wieder festhalten wollen. Er löst die Fesseln, die uns gefangen halten. Das ist der Ruf, der seit Ostern um diese Welt geht. Und im Grunde geht es bis heute in jedem Gottesdienst darum, genau diese neu gewonnene Freiheit durch Jesus zu feiern. Wir feiern auch diesen Gottesdienst, weil Jesus uns befreit hat und weil er lebt. Am Anfang ging die Freude der ersten Christen darüber so weit, dass sie sich nicht nur zum Gottesdienst morgens versammelten, sondern auch jeden Tag noch in den Häusern zusammenkamen, um den großen Befreier Jesus Christus anzubeten. Was ist daraus geworden? Leider fällt uns das alles heute gar nicht mehr so leicht, unsere Freiheit in Jesus zu feiern. Wir sehen die Sache inzwischen viel nüchterner. Eigentlich würdest du ja sonntags lieber ausschlafen. Aber du besuchst den Gottesdienst, damit Gott dir in der Woche beisteht und dich nicht hängen lässt, und der Segen kann ja nicht schaden. Eigentlich hast du auch gar keine richtige Lust, in die Gemeinde zu gehen, aber du arbeitest mit, weil sich kein anderer gefunden hat. Natürlich hoffst du, dass Jesus dich irgendwann mal dafür belohnen wird, aber bis dahin ist das Ganze ganz schön belastend. Und manchmal gesellt sich vielleicht auch noch eine regelrechte Angst bei dir dazu. Besonders dann, wenn du von klein auf gehört hast, dass Gott wie ein Polizist darauf achtet, was du in deinem Leben alles falsch und was du richtig machst. Ich kann dir sagen, selbstverständlich ist Gott darüber traurig, wenn du Dinge tust, die dir und anderen schaden. Was wäre er denn für ein Vater, wenn er alles gutheißt, was du machst? Aber glaub mir, noch viel mehr trauert der Vater im Himmel darüber, wenn er sieht, was aus der großen Freiheit geworden ist, die Jesus dir und mir einst geschenkt hat. Schade, dass so viele Menschen inzwischen denken, der Glaube diene nur dazu, sie zu bedrücken. Schade, dass sie durch unsere Schuld glauben, Gott würde ihnen ihre Freiheit nehmen, sie einschränken, sie bevormunden und abhängig halten. Karl Marx war einer der Ersten, der das auf den Punkt brachte und davon sprach, dass die Religion nur noch das Opium für das Volk ist. Seiner Meinung nach machte Religion abhängig und sie behindert den Menschen auf dem Weg zur Selbstständigkeit und persönlichen Freiheit. Auf dem Hintergrund seiner Zeit ist diese Aussage nur zu verständlich. Damals duldete die Kirche Kinderarbeit, sie beutete die kleinen Leute mit dem Slogan aus »Arbeite und bete«. Von der Freiheit, die wir durch Jesus einst geschenkt bekommen haben, war nichts mehr zu spüren. Auch Nietzsche machte daraus keinen Hehl, dass er die Freiheit der Kinder Gottes vermisste. Er lässt seinen Zarathustra klagen: Erlöster müssten mir seine Jünger aussehen, damit ich an ihren Erlöser glaube. Die Priester bezeichnete Nietzsche als die, die die Freude verdächtigen, die Sonne verdunkeln und das Lachen ersticken. Wir können uns vorstellen, was Nietzsche über einen Bischof Thebats von Elst wohl gesagt hätte. Anscheinend wurde die Freiheit, die Jesus uns als Christen schenkt, immer wieder missbraucht. Hartherzige, geldgierige und egoistische Menschen haben diese Freiheit mit Füßen getreten. Wie anders hätten wohl Nietzsche und Karl Marx geredet, wenn sie Jesus oder Paulus persönlich kennengelernt hätten. Hören wir doch einmal hinein, was Paulus uns über die Freiheit zu sagen hat. Ich lese dazu aus dem 4. Kapitel seines Briefes an die Gemeinden in Galatien von Vers 1 bis 7. Galater 4 ab Vers 1, ihr könnt das allerdings auch hier vorne mitverfolgen. Überlegt einmal, solange jemand nicht über sein Erbe verfügen kann, weil er noch nicht volljährig ist, besteht zwischen ihm und seinem Besitzlosen kein Unterschied, obwohl ihm als Erben schon alles gehört. Aber bis zu dem vom Vater gesetzten Termin bestimmen sein Vormund und seine Vermögensverwalter über den Besitz. Genauso ging es auch uns. Wie Unmündige waren wir allen Mächten und Zwängen dieser Welt ausgeliefert. Wir wurden von ihnen ausgebeutet und unterdrückt. Aber zu der von Gott festgesetzten Zeit sandte er seinen Sohn zu uns. Christus wurde wie wir als Mensch geboren und den Forderungen des Gesetzes unterstellt. Er sollte uns befreien, die wir Gefangene des Gesetzes waren, damit Gott uns als seine Kinder annehmen konnte. Weil ihr nun seine Kinder seid, schenkte euch Gott seinen Heiligen Geist, denselben Geist, den auch der Sohn hat. Deshalb dürft ihr jetzt im Gebet zu Gott sagen, lieber Vater, ihr seid nicht länger Gefangene des Gesetzes, sondern Kinder Gottes. Und als Kinder Gottes seid ihr auch seine Erben, denen alles gehört, was Gott versprochen hat. Das Lebensgefühl der meisten Menschen in Galatien bestand darin, dass sie nicht das sein konnten, was sie eigentlich sein wollten. Sie wurden gelebt. Sie hatten zwar einige Rechte, aber im Alltag war wenig davon zu spüren. Das, was ihnen eigentlich zustand, konnten sie nicht gebrauchen. Sie waren nicht wirklich frei. Selbst in der Gemeinde ging es damals immer nur um Gebote. So wurde diskutiert, ob sich christliche Männer nicht beschneiden lassen sollten, und einige stritten sogar darum, die Tieropfer für Sünden wieder einzuführen. In der Zeitschrift Christsein heute wurde vor ein paar Jahren Auszüge abgedruckt aus den alten Jahrgängen des Gärtners. Wer da mal durch die Ausgaben der Vorkriegsjahre von 1936 bis 1939 blätterte, der stieß auf erstaunliche Dinge. In den Jahren, als Adolf Hitler seine Macht aufbaute, da wurde in den freien evangelischen Gemeinden auch darüber gestritten, ob Frauen Nylonstrümpfe tragen dürfen oder nicht. Ich frage mich, hatten die Christen damals und haben wir nicht heute Wichtigeres zu tun? Ja, wenn wir uns mit den Menschen von damals vergleichen, haben wir allen Grund, dankbar zu sein. Solche Regeln und Streitigkeiten gibt es nicht mehr, aber trotzdem sehe auch ich, dass wir oft nicht frei sind. Männer und Frauen werden auf der Arbeit auch bei uns zu immer mehr Leistung getrieben. Als Eltern fühlen wir uns dem Druck in Familie und Erziehung kaum gewachsen. Wir haben heute so viele Hilfsmittel, die uns den Alltag vereinfachen wollen, aber die uns trotzdem immer wieder Zeit kosten. Wir werden gelebt. Wir sind auch nicht wirklich frei. Und selbst in der Gemeinde reiben wir uns noch heute manchmal an unnötigen Diskussionen auf. Ist das wirklich wichtig, welche Kleidung man im Gottesdienst trägt? Paulus zeigt uns hier einmal, woher das alles kommt. Er sagt, wenn wir noch nichts von der Freiheit Gottes wirklich geatmet haben und gelebt haben, sind wir den Mächten und Zwängen dieser Welt ausgeliefert. Wir sind dann abhängig von ihnen. Wir sind an sie versklavt. Das zeigt sich vor allem auch daran, wenn wir uns mal in unser Land hineinschauen, dass trotz allem immer noch eine tiefe religiöse Sehnsucht da ist. Da gibt es bei den Menschen den Glauben an Glücksbringer und Sterne, den Glauben, dass die Ahnen oder irgendwelche Götterbilder uns helfen können. Es gibt auch viele Menschen, die sagen und behaupten, dass sie an nichts glauben. Aber wenn wir genau hinsehen, dann stellen wir fest, sie glauben auch. Sie glauben, dass nämlich Geld und Macht sie glücklich machen und beschützen werden. Paulus sagt uns hier, dass es keinen neutralen Raum auf dieser Erde gibt. Wenn wir uns nicht an Jesus binden, dann werden andere Mächte Einfluss auf uns gewinnen. Und das gilt uns auch als Christen. Wenn wir nicht eng bei Jesus bleiben und dem nachfolgen, dann fallen wir in alte Sklavenhaltungen zurück. Wir bekommen dann Angst vor Gott, wir zittern vor seiner Strafe. Dabei ist er doch unser Vater, der unser Lösegeld für unsere Freiheit bezahlt hat. Wenn wir nicht nah bei Jesus bleiben, dann achten wir nur darauf, dass wir selbst und alle anderen alle Gebote bis ins kleinste Detail befolgen. Aber wir vergessen darüber, dass das größte Gebot doch heißt, liebe Gott und liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Oder wir rackern uns von abends bis morgens ab, um von Gott und anderen anerkannt zu werden. Dabei sind wir bereits doch so, wie wir sind, von Gott geliebt. Ja, gerade unser Leistungsdenken, unser Bestreben mit dem, was wir sind und tun, groß rauszukommen, beweist, dass wir immer noch unfrei handeln. Wir werden davon diktiert, unsere Schwachstellen zu verdecken, und letztlich lässt das alles erahnen, dass wir unsere Bestimmung immer noch nicht gefunden haben. Paulus sagt, Gott hat euch zur Freiheit berufen. Das ist unsere Bestimmung. Da will Gott uns hinhaben. Aber das geht nicht, indem wir meinen, wir könnten nun tun und lassen, was wir wollen. Und womöglich verlieren wir dabei auch noch unseren Gott aus den Augen. Nein, das funktioniert erst, wenn wir erkennen, wie sehr wir tatsächlich als Sklaven leben. Wir sind Sklaven der Elemente der Welt, sagt Paulus wörtlich. Wir sind ohne Gottes Hilfe hoffnungslos verloren in dieser Welt. Doch nun kommt das Erstaunliche. In unsere hoffnungslose Situation sendet Gott seinen Sohn, einen Retter, den Erlöser und Befreier. Auf das Wir waren versklavt, lässt Paulus das Wir sind erlöst folgen. Aber zu der von Gott festgesetzten Zeit sandte er seinen Sohn zu uns. Christus wurde wie wir als Mensch geboren und den Forderungen des Gesetzes unterstellt. Er sollte uns befreien, die wir Gefangene des Gesetzes waren, damit Gott uns als seine Kinder annehmen konnte. Like a bridge over troubled water. Wie eine Brücke über aufgewühltem Wasser, so lautet der Titel eines Liedes, das schon viele Menschen berührt hat. Mehr als 2 Millionen Mal wurde dieses Video bei YouTube angeklickt. Dort singen Simon & Garfunkel, was machst du, wenn du mit der Welt fertig bist, wenn du dir klein vorkommst, wenn die Dunkelheit nach dir greift, wenn die Angst dich niederdrückt. Und Paulus würde ergänzen, was machst du, wenn du das Gute mal wieder nicht schaffst, das du eigentlich tun wolltest? Was machst du, wenn du dich wieder mal so sehr mit deinen Verwandten in die Haare kriegst, dass ihr keinen Ausweg seht? Was machst du, wenn du dich immer mehr mit deinem Partner auseinanderlebst? Was machst du, wenn dir der Tod das Liebste nahm, das du hattest? Simon & Garfunkel antworten darauf, dann lege ich mich wie eine Brücke über das aufgewühlte Wasser und trage dich hinüber. Das ist ein großartiges Lied über eine Freundschaft in schweren Zeiten. Doch ich weiß nicht, ob das wirklich funktioniert, dass wir uns gegenseitig aus dem Sumpf ziehen können, in den wir geraten sind. Ich kenne aber einen, der wirklich eine Brücke aus unserer Welt in eine andere gebaut hat. Und dieser eine kam als Sohn Gottes auf unsere Erde. Und er steht als König heute vor unserer Tür und lädt uns auf seine Himmelsbrücke ein. Er sagt, ich lege mich wie eine Brücke über das aufgewühlte Wasser vor dir und ich trage dich hinüber. Ich kenne den Weg, denn ich selbst bin ja schon durch die tiefsten Tiefen des Menschseins gegangen. Ich habe das Lösegeld für dich bezahlt. Weil sich kein Sklave selbst befreien kann, hat Jesus unseren Platz eingenommen. Er hat sich unter die Abhängigkeit des Gesetzes gestellt und uns mit seinem Tod losgekauft. Jesus hat alles auf sich genommen, was uns unterdrückt hat. Unsere Ängste, unseren Egoismus, unseren Neid, unseren Geltungsdrang, unsere Zweifel, unsere Ruhe und unsere Friedlosigkeit hat er auf sich genommen. All unsere negativen Bindungen hat er an sich gebunden, damit wir frei sind. Paul Egart hat dazu mal was Wichtiges festgehalten. Er sagte, die Freiheit heißt nicht, dass wir tun können, was wir wollen, sondern Freiheit heißt, dass wir werden dürfen, was wir sollen. Dass wir durch Jesus nicht mehr ein Sklave sein müssen, sondern ein Kind Gottes sein dürfen. Das ist die wahre Freiheit. Und Paul Egard meinte damit auch, dass wir als Christen umso freier werden, je mehr wir uns an Jesus binden. Dieses göttliche Prinzip lässt sich am Leben von Jesus wunderbar erkennen. Jesus band sich wie kein anderer Mensch an seinen Gott. Und doch war er der freieste Mensch, der je auf dieser Erde gelebt hat. Der Wille des Vaters war auch sein Wille. Der Auftrag des Vaters war sein Auftrag. Darum war Jesus frei gegenüber sich selbst und einem möglichen Egoismus. Er konnte für andere da sein, ohne darunter zu leiden. Und Jesus war auch frei gegenüber anderen Menschen. Er war frei gegenüber menschlichen Erwartungen und er war auch frei gegenüber allen möglichen Gesetzen. Er nahm sich die Freiheit zu schlafen, während seine Jünger verzweifelt versuchten, gegen den Sturm anzukämpfen. Und er war auch so frei, sich aufzuregen und die Händler aus dem Tempel zu vertreiben. Von uns hätte sich das keiner getraut. Jesus war auch frei von der Angst, den Leuten mal auf die Füße treten zu können. Er heilte am Sabbat, obwohl das verboten war, und er sprach Heuchelei offen an. Jesus war sogar nicht nur frei von etwas, er war auch frei für etwas. Er war frei für seine Mitmenschen. Er hatte Zeit für sie. Er konnte ihnen dienen. Und er konnte sein Leben völlig an den Willen Gottes hingeben. Jesu Lebensprogramm hieß: Der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für alle Menschen hinzugeben. Das ist die wahre Freiheit. Und in diesem Sinn lässt Paulus dem Satz, Gott hat euch zur Freiheit berufen, auch folgen, aber bitte missbraucht diese Freiheit nicht als Freibrief für Selbstsucht und Lieblosigkeit, vielmehr soll sich einer dem anderen unterordnen. Und dann folgt ein Abschnitt, der vielsagend überschrieben ist mit den Worten, zur Liebe befreit. Genau darum geht es. Wenn alle Welt lügt und hasst und vergilt, du hast die Freiheit zu lieben. Wenn alle Welt nur noch für sich selbst und den eigenen Wohlstand lebt, du hast die Freiheit zu lieben und zu dienen. Ein amerikanischer Journalist sprach einmal mit Mutter Teresa, nachdem er ihre Arbeit in den Slums von Kalkutta beobachtet hatte, und er sagte, also für alles Geld der Welt könnte ich die Arbeit hier nicht tun, die sie tun. Und Mutter Teresa sagte, ich auch nicht. Und er fragte zurück, ja, warum tun sie es denn dann? Und sie sagte, weil Jesus mir die Kraft dazu gibt und weil er mir dazu einen Auftrag gegeben hat und weil er hier in mir lebt und an meiner Seite steht. Ich wünsche mir, dass wir mehr und mehr genau diese Freiheit entdecken. Sie zeigt sich darin, dass wir endlich lernen, wie gut das tut, im Namen Jesu für andere da zu sein. Leider sind es nicht wenige Christen, die an diesem Punkt scheitern. Sie nutzen ihre Freiheit immer nur für sich selber aus. Sie sind Weltmeister im kritischen Konsumieren. Aber sie bleiben auf der Ersatzbank des geistlichen Lebens sitzen, wenn sie ihre Mitverantwortung und ihre praktische Mitarbeit weiter verweigern. Sie lernen nie, was wahre Freiheit ist. Ich weiß, unsere sündige Natur redet uns immer wieder ein, wir würden erst frei sein, wenn wir über uns selbst mächtig verfügen können, wenn wir machen wollen können, was wir wollen. Jesus lehrt uns aber etwas völlig anderes. Wir gewinnen die Freiheit erst, wenn wir über uns verfügen lassen. Nicht von Menschen, die würden uns wieder zu ihren Sklaven machen, wohl aber von Gott, der uns als seine Kinder in den Dienst aufnimmt. Und unser Vater im Himmel weiß sehr genau, was gut für uns ist und was nicht. Er kennt uns und unsere Begabungen ganz genau. Und er verleiht uns sogar noch außergewöhnliche Fähigkeiten zu unserem Dienst dazu. Darum folgt auf das, wir waren versklavt und das, wir sind erlöst. Das Dritte, wir werden erben. Paulus schreibt, weil ihr nun Gottes Kinder seid, gab Gott euch den Geist seines Sohnes ins Herz. Der ruft aus uns, aber, lieber Vater, ihr seid also nicht länger Sklaven, sondern Kinder. Wenn ihr aber Kinder seid, seid ihr nach Gottes Willen auch Erben und bekommt, was Gott den Nachkommen Abrahams versprochen hat. Worum es hier geht, ist eine Adoption. Gott hat gesehen, dass wir alleine mit unserem Leben nicht zurechtkommen. Er hat mit dir gelitten, als du dich abhängig gemacht hast von Dingen, die nicht gut für dich waren. Dinge, die dich ausgebeutet und die dich ruiniert haben. Deine Arbeit ist dir über den Kopf gewachsen, durch deine Schuld sind schlimme Sachen passiert und weil der Fehler nie vergeben wurde, zieht es dir dauernd den Boden unter den Füßen weg. Deine Beziehung scheint in eine Sackgasse zu führen, deine Kinder wollen nichts mehr mit dir zu tun haben, du wolltest schon immer weniger Alkohol trinken. Und mitten in deiner ausweglosen Lage adoptiert Gott dich nun. Er setzt dich als Erben seiner Freiheit ein, indem er dich zu seinem eigenen Kind macht. Ja, wenn du das Lösegeld, das Jesus für dich bezahlt hast, tatsächlich annimmst, erhältst du die Adoptionsurkunde Gottes sofort mitten ins Herz. Du bekommst den Heiligen Geist als ersten Teil deines Erbes geschenkt. Und dieser Geist beginnt sofort in dir zu arbeiten. Er gestaltet dich um, indem er dich lehrt, Gott zu vertrauen. Er schreit beständig in dir nach Gott, deinem Vater. Er ruft, Abba, lieber Vater, Papa, lieber Vater. Dieser Wechsel vom Sklaven zum Kind Gottes lohnt sich wie kein anderer. Peter Strauch hat dazu mal ein Lied geschrieben, in dem es heißt, tausch deine Ängste doch gegen Hoffnung. Tausch deine Schuld ein, nimm Vergebung. Tausch deine Zwänge gegen Freiheit, denn das ist das Leben. Das ist das Leben, das Jesus dir schenkt. Du musst also nicht länger in der Abhängigkeit von Menschen leben. Du musst auch nicht länger von materiellen Dingen oder von deinen Ängsten abhängig bleiben. Du kannst frei sein, indem du dein Leben an Gott festmachst. Fang einfach an, ihm mehr zu vertrauen, denn er liebt dich, als wärst du sein einziges Kind. Du bist sein Erbe. Jürgen Moltmann schrieb einmal darüber, wer so vor Gott sich hinkniet und diese Freiheit gerne haben möchte, der kann vor Menschen gerade stehen. Vor ihren Erwartungen kann er stehen, vor ihren Forderungen, vor ihren Wünschen und vor ihren Mehrheiten. Denn wer vor Gott kniet, ist wirklich frei. Wer vor Gott kniet, der kann vor Menschen gerade stehen und er wird sich dann zu den Geringen hinabbeugen, um ihnen zu dienen, um ihnen zu helfen und für sie da zu sein. Wer vor Gott kniet, der fragt nicht nur, was darf ich? Wer vor Gott kniet, der fragt auch, was soll ich denn im Namen Gottes jetzt tun? Das ist die wahre Freiheit, die aus der Gemeinschaft mit Gott erwächst. Und ich sage ganz bewusst erwächst, denn sie ist nicht auf einmal schon mit unserer Bekehrung da. Um diese Freiheit zu finden, ist Vertrauen und Glauben nötig. Es ist nötig, Gott als Vater immer wieder anzusehen und zu sagen, aber lieber Vater. Ich habe das die ersten Jahre meines Glaubenslebens nicht gekonnt. Gott war für mich der Herr, aber nicht der liebende Vater. Vielleicht lag es daran, dass ich noch ein Teenager war und dass die Beziehung zu den Eltern ja im Alter von 14 Jahren manchmal ziemlich schwierig ist. Aber dann habe ich eine CD geschenkt bekommen. Da war ein Lied drauf mit dem Titel Aber Vater. Und plötzlich zerbrachen bei mir all die Blockaden. Ich habe geweint und dieses Lied ungefähr 1000 Mal gehört. Ich habe es so lange gehört, bis alle Angst vor Gott und alle falschen Gottesbilder verschwunden waren. Dem Heiligen Geist war mit seinem Schreien endlich der Durchbruch gelungen. Und ich wünsche uns, dass auch wir den Heiligen Geist in uns schreien hören, der immer wieder ruft, aber lieber Vater, Papa. Zum Schluss möchte ich ein Beispiel erzählen, das für mich ganz viel von dieser Freiheit atmet, von der wir heute gehört haben. Erstaunlicherweise ist das eine Geschichte aus dem Alten Testament. Der aramäische Feldhauptmann Naaman ist aussätzig. Eine seiner jüdischen Sklavinnen gibt ihm den Hinweis, dass es in Israel einen Propheten mit Namen Elisa gibt, der ihn heilen kann. Naaman macht sich in seiner Verzweiflung tatsächlich auf den Weg. Und weil er den Worten Elisas vertraut, wird er geheilt. Doch nicht nur das, er kommt auch zum Glauben an Gott. Er sagt, jetzt weiß ich, dass es nur in Israel einen Gott gibt, der helfen kann, sonst nirgendwo auf der Welt. Ich will in Zukunft keinem anderen Gott mehr Opfer darbringen, nur noch dem Herrn. Das ist ein wunderbares Glaubensbekenntnis. Und das von jemandem, der bisher gar nicht wusste, dass es Gott überhaupt gibt. Aber dann kommt Naaman mit einem Problem. Er sagt, in einem Punkt jedoch möge der Herr Nachsicht mit mir haben. Wenn mein König zum Tempel seines Gottes Rimmon geht, um zu beten, dann muss ich ihn mit dem Arm stützen und mich zugleich mit ihm niederwerfen. Der Herr möge es mir verzeihen. Was antwortet Elisa, der Mann Gottes, auf dieses Problem? Was gibt er ihm für einen Rat? Er sagt zu ihm, zieh hin in Frieden. Hätte Nietzsche und hätte Karl Marx doch diesen Elisa kennengelernt und seine Freiheit. Denn was hätten wir dem Naaman geantwortet? Etwa, du musst dich ganz für eine Seite entscheiden, oder wer der Freund der Welt sein will, der ist ein Feind Gottes? Elisa sagt, zieh hin in Gottes Frieden. Er weiß, dass der Herr des Himmels und der Erde stark genug ist, diesen Naaman zu bewahren. Mitten unter den Heiden wird er ihn zu einem Hinweis auf Gott werden lassen. Elisa hängt nicht am Buchstaben des Gesetzes, sondern er hängt am Mund Gottes. Und seine innige Gemeinschaft mit Gott und seinem Geist schafft ihm den Freiraum, diesen guten Rat an Naaman in einer schwierigen Situation weiterzugeben. Elisa entlässt den Hauptmann in Freiheit, weil er weiß, dass dieser Mann von Gottes Macht und Geist umgeben sein wird. Ich wünsche uns, dass wir Gott auch neu kennenlernen als diesen Gott, der uns Freiheit schenkt. Dass wir ihn kennenlernen als unseren liebenden Vater, der uns mit der Freiheit seiner Kinder beschenken möchte. Und dass wir in seinem Geist leben und handeln, indem wir auf sein Rufen immer wieder neu hören, indem wir sein Schreien in uns neu wahrnehmen. Paulus schließt diesen Abschnitt jedenfalls mit den Worten, Christus hat uns befreit. Er hat es wirklich getan. Und er will, dass wir auch frei bleiben. Steht also fest und lasst euch bitte nicht wieder zu Sklaven machen. Amen.